Wir sind heute wieder in Matthäus 16, nachdem wir 2 Wochen Pause hatten. Wir werden noch ein bisschen zurückspulen zum letzten Mal. Das letzte Mal in Matthäus haben wir einen wichtigen Wendepunkt im Dienst Jesu gesehen. Er hat seine Jünger gefragt, er hat ihnen diese wichtigste Frage im Leben gestellt. Er hat gefragt, was sagt ihr, wer ich bin, im Vers 14. Dann im Vers 16 heißt es, Simon Petrus aber antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der Messias, du bist unser Herrscher und Retter. Und du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Du teilst dieselbe Natur mit dem lebendigen Gott. Du bist Gott, Jesus. Wenn Jesus nicht Gott wäre, hätte er nicht unser Retter sein können. Jesus, du bist mein Retter, dem ich für meine Erlösung vertraue. Und ich ordne mich dir unter als meinem Herrscher und als meinem Gott. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon Bar-Jona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Du hast dir das nicht selbst ausgedacht, das ist kein Produkt deiner menschlichen Vernunft, Petrus. Gott selbst hat dir diese Wahrheit offenbart. Ich bin der Fels deines Heils. Und mit Menschen, die mich als ihren Erlöser und Herrn und Gott bekennen, werde ich meine Gemeinde bauen. Und ich werde ihnen Autorität geben, meine Vertreter auf der Erde zu sein und in Übereinstimmung mit meinem Wort zu handeln. Und dann im Vers 21, von dieser Zeit an, begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse und von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Von dieser Zeit an, als die Jünger bekannten, wer Jesus ist, da hat es begonnen, sie vorzubereiten auf das volle Ausmaß seines Dienstes, dass er ans Kreuz gehen wird und für unsere Sünden sterben wird. Von der Zeit an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse und von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Müsse. Es musste passieren. Warum? Weil es keinen anderen Weg gab, um uns zu erlösen. Wir Menschen sind Sünder. Wir sind schuldig. Wir sind getrennt von dem heiligen Gott. Und wir können uns nicht selbst erlösen. Jesus musste ein Opfer für unsere Sünden bringen. Er musste unsere Schuld bezahlen. Und nur er war fähig, das zu tun. Nur er war Gott. Und nur er war sündenlos. Er hat dieses sündenlose Leben gelebt, was er einsetzen konnte als Lösegeld für unser sündiges Leben. Und uns im Austausch anbeten konnte. Jesus hat im Garten gebetet, Vater, wenn es irgendwie anders möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Wenn es irgendwie anders möglich ist, dass die Menschen Vergebung haben können von ihrer Schuld, Erlösung, dass sie in Beziehung mit dir kommen können, Vater, dass sie in den Himmel kommen können, dann lass mich nicht ans Kreuz gehen. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber Jesus musste ans Kreuz gehen und auferweckt werden. Es musste passieren. Gab keinen anderen Weg. Deswegen konnte Jesus sagen, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ich bin der Einzige, der den Preis bezahlt hat. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Kannst deine Schuld nicht anders loswerden, die dich von Gott trennt? Wenn du gerettet werden willst, wenn du in Beziehung mit Gott kommen willst, dann musst du Jesus als Erlöser und Herrscher für dich persönlich annehmen, so wie die Jünger das getan haben. Jesus begann seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse und von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Das war sicher ein Schock für die Jünger. Man stell dir vor, dass dein bester, dein engster Freund zu dir kommt und sagt, ich habe nur mein halbes Jahr zu leben. Jesus hatte etwa ein halbes Jahr noch, seine Jünger vorzubereiten auf seinen Tod. Und es war noch schlimmer hier. Petrus hatte Jesus gerade als Messias bekannt. Und das Leiden, das Kreuz, das hat nicht in ihr Bild vom Messias gepasst. Die Juden haben damals die Prophetien über den leidenden Messias im Alten Testament nicht verstanden. Nur die über den herrschenden Messias. Sie hatten diese Erwartung, dass der Messias kommen würde und sein Volk einen würde und die Römer rauswerfen würde, die Besatzer. Und dass er dann ein irdisches Königreich aufrichten würde und dass die Nation Israel zu ganz neuer Herrlichkeit kommen würde. Und wir wissen, die Jünger haben gestritten. Wir haben immer gestritten, wer der Größte sein wird im Reich Gottes. Wer der Erste sein kann. Sicher hat sich der Petrus gedacht, wenn Jesus sein Reich aufrichtet, Mann, dann werde ich ganz oben sein. Ich werde Bundeskanzler sein oder zumindest Papst. Ich meine, nach der tollen Offenbarung, die ich im Vers 16 gehabt habe. Und jetzt sehen wir den Petrus wieder in Aktion. Im Vers 22, Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln. Petrus fing an, Gott zu tadeln, Gott zurechtzuweisen und Gott zu korrigieren. Und ich kann mir das so bildlich vorstellen, dass Petrus den Jesus beiseite nimmt und sagt, komm mal her, Jesus, ich muss mal mit dir reden. Petrus hat sicher gut gemeint, Gott behüte dich. Die Reaktion war menschlich gesehen verständlich. Aber er hat Gottes Plan nicht geschnallt. Er arbeitet hier gegen Gottes Plan, gegen Gottes Absicht. Gott behüte dich, Herr. Dies wird dir nicht widerfahren. Hör auf, so zu reden, Jesus. Das soll nicht so sein. Erinner dich, du bist der Messias. Du bist Gott. Erinnerst dich auf den Vers 16? Ich habe dir es gesagt. Er fing an, ihn zu tadeln, indem er sagte, Gott behüte dich, Herr. Dies wird dir nicht widerfahren. Vers 23, er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, geh hinter mich, Satan, du bist mir ein Ärgernis oder eine Versuchung. Und ich glaube, Jesus hat sich von ihm weggedreht. Und es ist ein guter Tipp, wenn uns etwas oder jemand eine Versuchung ist, dass wir uns davon abwenden. Geh hinter mich. Ist auch kein guter Vers für die, die das positive Bekennen lehren. Die versuchen, Gott herumzukommandieren. Petrus bekennt hier, sagt, dies wird dir nicht widerfahren. Jesus sagt, geh hinter mich, Satan. Geh hinter mich, Satan oder Widersacher. Du bist mir ein Ärgernis oder eine Versuchung. Das erinnert mich an Matthäus 4, wo es heißt, der Teufel nahm ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das heißt zu Jesus, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Da spricht Jesus zu ihm, geh hinweg, Satan. Denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Sehr ähnliche Worte, die Jesus hier zu Satan gesprochen hat, wie er sie zu Petrus gesprochen hat. Und es war dieselbe Versuchung, die wir hier sehen. Die größte Versuchung für Jesus war nicht, ans Kreuz zu gehen. Wir sehen es im Garten, wo er damit gerungen hat. Gesagt hat, Vater, wenn es irgendwie möglich ist, lass es an mir vorübergehen. Ich meine, das Kreuz war keine angenehme Sache. Das Kreuz war die grausamste Hinrichtungsmethode, die die Menschen wahrscheinlich je erfunden haben. Jesus hat gesagt, Vater, wenn es möglich ist, lass es an mir vorübergehen. Lass mich nicht bluten und ans Kreuz genagelt werden und ersticken. Und mehr noch, die Sünde der ganzen Welt, aller Menschen, die je gelebt haben, sind auf ihm gelegen. Diese Sünde, die er so verabscheut, die seinem heiligen Wesen so zuwider ist. Und Satan bietet ihm einen Abstecher an. Sagt, Jesus, du weißt, dass es der Wille des Vaters ist, alles zu haben, dass es der Wille des Vaters ist, zu herrschen. Warum ans Kreuz gehen? Ich gebe dir es jetzt, wenn du mich anbetest. Er bietet Jesus einen Leichenweg an. Warum ans Kreuz, Jesus? Warum die Menschen erlösen? Warum dem Vater gehorchen? Bete mich an und ich gebe dir alles so. Es zeigt mir eines, dass Satan bereit ist, jeden Preis zu bezahlen, um uns zu bestechen, um uns von Jesus wegzukaufen. Sagt Jesus, ich gebe dir alle Reiche dieser Welt, wenn du mich nur anbetest. Er ist bereit, jeden Preis zu zahlen. Wenn du einen Preis hast, wenn du kaufbar bist, wenn du sagst, ich folge nachher, aber wenn sich diese Gelegenheit auftun würde oder mir jemand jenes anbieten würde, dann würde ich dir ungehorsam werden. Dann würde ich dich verlassen. Vielleicht wegen Geld oder Ruhm oder vielleicht ist es eine Frau. Aber wenn du bereit bist, Kompromisse einzugehen, wenn du kaufbar bist, dann lernen wir hier eine Lektion. Satan ist bereit, den Preis zu bezahlen. Und er wird kommen und wird ihn dir früher oder später anbieten. Natürlich war Satan ein Lügner, er hat nicht die ganze Wahrheit gesagt. Er sagt, nein, du sollst dem Herrn, deinen Gott, allein anbeten und ihm allein dienen. Sieh, das ist die Wahrheit. Jemanden anbeten heißt ihm dienen. Hat der Satan nicht erwähnt. Aber anbeten heißt immer dienen. Und der Teufel ist kein guter Herr. Merken wir uns auch das, wenn wir nächstes Mal versucht werden. Dieselbe Versuchung hier durch Petrus wie durch Satan im Kapitel 4. Petrus sagt, Gott behüte dich, du sollst nicht ans Kreuz, das ist ganz sicher nicht sein Wille. Er sagt, geh hinter mich, sagt Petrus. Das, was du hier sagst, das ist gegen Gottes Sinn, das ist satanisch, das ist gegen Gottes Willen. Geh hinter mich, Satan. Sagt hier nicht, dass Petrus Satan ist. Aber Petrus wird gebraucht von Satan, um ihn zu versuchen. Und wir können selbst als Christen Werkzeuge Satans sein, wenn wir Gott nicht ganz hingegeben sind, wenn wir fremd gehen, um ein Bild zu gebrauchen, mit der Welt und mit Satan. Wir können sozusagen wie eine ehebrecherische Frau Kinder von einem anderen als unserem rechtmäßigen Ehemann empfangen. Und wir können Frucht bringen, wir können Werkzeuge sein Satans anstatt Gottes, der unser eigentlicher geistlicher Ehemann ist. Deshalb sagt uns der Herr im Römerbrief im Kapitel 6 im Vers 13, stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Er wandte sich um und sprach zu Petrus, geh hinter mich, Satan. Du bist mein Ärgernis und eine Versuchung. Warum? Er sagt uns hier, denn du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Petrus, du redest menschlich. Du denkst menschlich. Du bist von deinen eigenen menschlichen Motiven motiviert, von deinen menschlichen Erwartungen über den Messias und über das Reich Gottes. Von deinen Träumen, deinen Wünschen, deinen Erwartungen, deinen Plänen, auch deiner menschlichen Zuneigung für mich. Und du sinnst nicht auf das, was Gottes ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Das Wort Sinnen, das drückt so viel aus wie das, worauf unser Herz ausgerichtet ist, wonach wir verlangen. Dein Herz, dein Leben, dein Verlangen ist nicht auf Gott ausgerichtet und auf seinen Willen, sondern auf deine eigenen menschlichen Emotionen und Wünsche und Pläne. Vers 24, dann sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wenn jemand sein Leben erretten will, wird er es verlieren. Wenn aber jemand sein Leben verliert um meinetwillen, wird er es finden. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber sein Leben einbüßte? Oder was wird ein Mensch als Lösegeld geben für sein Leben? Denn der Sohn des Menschen wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun. Wichtiger Vers, der Vers 24. Wir haben hier Gottes Programm für Jüngerschaft oder was es heißt, als Christ zu leben. Selbstverleugnung, Aufopferung und Unterordnung. Völlige Abhängigkeit, völlige Hingabe, völliges Aufgehen in ihm. Aber seht zuerst, dass es freiwillig ist. Jesus sagt, wenn jemand mir nachkommen will. Gott zwingt uns nicht, seine Jünger zu sein. Es ist das Beste für uns, es ist der Sinn unseres Lebens. Aber Gott rekrutiert Freiwillige. Aber wenn du Christ sein willst, wenn du ein Jünger Jesus sein willst, nicht länger ein Werkzeug Satans, sondern Gottes Werkzeug sein willst, dann sind da hier die Anforderungen. Jesus sagt erstens, verleugne dich selbst. Das heißt, vor allem, dass du mal nicht länger du das Zentrum deines Lebens bist, sondern Gott. Sagst Nein zu deinen Wünschen, deinen Plänen, deinen Ideen, deinen Vorstellungen, deinen Zielen, deinen Ambitionen, deinen Emotionen, um Ja zu sagen zu seinem Willen, zu seinem Plan für mein Leben. Wie Jesus. Ich meine, hier im Kontext, er hat gerade von seiner Kreuzigung gesprochen. Er hat zum Vater gesagt, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Seht ihr, es geht hier nicht um Gefühle, wonach ich mich fühle, worauf ich gerade Lust habe. Es geht um eine Willensentscheidung. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und ich meine, sich selbst verleugnen, das ist oft gegen unsere Gefühle. Gegen das, worauf wir Lust haben. Aber trotzdem ist eine Willensentscheidung nicht wie ich will, sondern wie du willst. Verleugne dich selbst, erstens. Und zweitens, nimm dein Kreuz auf. Und Jesus spricht hier nicht von einer Halskette, dass wir uns alle ein Kreuz mit einem Kettchen um den Hals legen sollen. Nimm dein Kreuz auf. Das Kreuz ist auch nicht irgendeine Krankheit oder irgendein Ehepartner. Das ist mein Kreuz. Oder sonst schwierige Umstände, wie wir es so im alltäglichen Gebrauch oft sagen. Ah, das ist mein Kreuz, meine Krankheit. Wenn damals, zur Zeit Jesu, jemand einen Menschen mit einem Kreuz gesehen hat, dann wusste er, das war eine Sache, hat eine Sache bedeutet. Dieser Mann mit dem Kreuz war ein toter Mann. Das Kreuz war keine romantische, heroische, selbstwertsteigernde Sache. Es hatte einen Zweck, umzubringen und zu töten. Es war kein Schmuck damals. Sollte uns vielleicht heute besser, weiß nicht, Giftspritzen oder elektrische Stühle um den Hals hängen. Das wird dem näher kommen, was das Kreuz damals bedeutet hat. Ich lese euch ein Zitat vor von Tosa. Er sagt, das alte Kreuz ist ein Symbol für den Tod. Es steht für das abrupte, gewalttätige Ende eines Menschen. Der Mensch in römischen Zeiten, der sein Kreuz aufnahm und begann, die Straße hinunterzugehen, hatte sich bereits von seinen Freunden verabschiedet. Er kam nicht zurück. Er ging hinaus, sodass ihm ein Ende gesetzt wird. Das Kreuz machte keine Kompromisse, veränderte nichts, verschonte nichts. Es tötete den ganzen Menschen vollständig und für immer. Es versuchte nicht, sich mit dem Opfer zu arrangieren. Es schlug grausam und hart zu. Und wenn es sein Werk vollendet hatte, gab es den Menschen nicht mehr. War er tot. Das Kreuz aufnehmen heißt, dir selbst zu sterben. Deinem Eigenleben, deine Selbstsucht, dein Egoismus, dein Eigennutzen, deinem Stolz, der Eitelkeit, Ruhmsucht, deiner Menschenfurcht, deinem Eigensinn, deiner Autonomie von Gott, deiner Selbstgenügsamkeit, deiner Selbstherrlichkeit, deiner Selbstständigkeit und Unabhängigkeit von Gott. All diese Einstellungen, die mit Selbst und mit Eigen beginnen, das sind die, die wir umbringen und verleugnen sollen. Und sie als mit Christus ans Kreuz genagelt achten sollen, wie es im Römerbrief im Kapitel 6 heißt. So dass nichts mehr von mir selbst übrig bleibt. Und dann sagt Jesus drittens, dann folg mir nach. Dann ist er alles, was ich will. Sein Wille, seine Ehre, das ist mein höchstes Ziel. Und ich folge seinem Vorbild. Seinen Fußstapfen, Schritt für Schritt. Ich folge seinem Wort, Wort für Wort. Römerbrief, Kapitel 6, Vers 11, sagt der Paulus, ich halte mich der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Dann sagt er, ich stelle mich selbst Gott als Werkzeug der Gerechtigkeit zur Verfügung. Ich bin tot. Jetzt bin ich sein Werkzeug und ich lebe für ihn. Und ich nehme auch jede Verfolgung, jede Ablehnung, wenn andere mich auslachen, alle widrigen Umstände um seinetwillen in Kauf. Das Einzige, was zählt, das Einzige, wofür ich lebe, ist er, Jesus. Das ist, was Gott von uns verlangt. Das ist, was es heißt, sein Nachfolger zu sein. In der Parallelstelle in Lukas Kapitel 24, im Vers 33, da sagt Jesus, so kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Und Jesus sagt uns auch in Lukas, wir müssen diese Einstellung täglich haben. Dass wir uns täglich mit Christus der Welt und uns selbst als gestorben erachten und gestorben halten und als lebend für Gott. Am besten ist es ausgedrückt durch Paulus in Philipper Kapitel 2, Vers 21, wo der Paulus sagt, das Leben ist für mich Christus. Das Leben ist für mich eine Sache oder besser eine Person. Christus, Jesus. Er ist mein Ziel. Ich lebe für ihn. Ihm folge ich nach. Er motiviert mich. Er ist mein Leben. Das Leben ist für mich Christus. Er ist mein Leben. Was ist mein Leben? Ich predige hier vor allem auch für mich selbst. Was ist mein Leben? Was ist dein Leben? Wofür lebst du? Für wen arbeitest du? Was treibt dich an? Was motiviert dich? Ist es dein Selbst? Deine Selbstverwirklichung, worum es dir geht? Lebst du für deine Familie, deine Karriere, deinen Dienst? Wenn jemand irgendwie Jesus oder Gottes Wort aus deinem Leben rausnehmen würde, wie viel würde übrig bleiben? Wie würdest du leben? Würdest du leben? Was wird übrig bleiben? Wäre das die Viertelstunde stille Zeit am Morgen, die fehlen wird, und der Gottesdienst am Sonntagmorgen, und sonst wird dein Leben weitergehen, als wäre nichts passiert? Das, was ich ohne ihn tue, das, was ich eigenständig tue, nicht für ihn, was ich ohne ihn bin, das Autonome an mir, mein Eigenleben, das Selbst, das ist das Selbst, was ich verleugnen muss, in den Tod geben muss. Das, was übrig bleibt, wenn wir Jesus aus unserem Leben rausnehmen würden. Das, was übrig bleibt, das ist das Selbst, das ist das, was wir verleugnen müssen, was wir in den Tod geben müssen. Als ich zuerst meditiert habe über diesen Vers 24, über was es heißt, sich selbst zu sterben, denkt man automatisch an die negativen Dinge, an mein Fleisch, die Dinge, die Wünsche, die gegen Gottes Wort sind und gegen seinen Willen. Es ist klar, das Schlechte, die Sünde, das muss raus aus meinem Leben. Aber Jesus sagt nicht, verleugne die schlechten, sündigen Tendenzen an dir. Jesus sagt, verleugne dich selbst. Alles selbst. Das heißt auch das, was wir natürlich als gut empfinden würden. Das Gute, was ich tue. Meine Leistungen, meine Erfolge, meinen Dienst für Jesus. Meine Hoffnung, meine Treue, meine Zuverlässigkeit, meine Nächstenliebe. Mein Selbstbewusstsein, mein Selbstwert außerhalb von Jesus. All mein Eigenleben ohne ihn. Jesus hat gesagt, ohne ihn können wir nichts tun, in Johannes 15. Ohne ihn bin ich nichts. Das ist unser Ziel, dass wir das sagen können wie der Paulus. Das Leben ist für mich Christus. Eine Sache, Christus. Ich habe mich, mein Leben, völlig entleert von mir selbst. Nicht nur von den negativen Dingen, von den sündigen Tendenzen, sondern auch von dem, was ich leisten will vor Gott, von dem, was wir als positiv empfinden würden. Das Leben ist für mich Christus. Ich habe mich, mein Leben, völlig entleert von mir selbst und dann mit ihm gefüllt. Ich bin völlig in ihm aufgegangen. Und wenn du ihn wegnimmst aus meinem Leben, dann bleibt nichts mehr über. Das Ziel ist völlige Selbstaufgabe an ihn, völlige Abhängigkeit von ihm in allem. Das Verlieren von mir selbst in ihm, das Aufgehen von mir selbst in ihm. So sehr, dass wenn man Jesus aus unserem Leben rausnehmen würde, dass nichts übrig bleiben würde. Das Leben ist Christus. Nicht nur ab und zu Gemeinschaft mit ihm, nicht nur ab und zu Glauben an ihm, nicht nur ab und zu Leben mit ihm oder ihm gehorsam sein. Das Leben für mich ist Christus. Ich bin tot. Es lebt er sein Leben durch mich. Und ich bin sein Gefäß, das er füllen darf. Ich bin sein Werkzeug. Das ist in der Welt und auch bei vielen Christen kein populäres Konzept. Sieh dir, die Welt hat alles verdreht. In der Welt dreht sich alles um dich selbst. Die Welt sagt, du musst dich selbst finden. Du musst dich selbst verwirklichen. Du musst deinen Trieben freien Lauf lassen. Die Welt sagt uns, wir müssen lernen, uns selbst mehr zu lieben. Unseren Selbstwert zu steigern. Und wenn es dir nicht gut geht, dann ist das das Problem. Dann liebst du dich nicht genug. Und wir müssen deinen Selbstwert und deine Selbstannahme und dein Selbstbewusstsein stärken. Das ist das Ziel in der weltlichen humanistischen Psychotherapie, ist das Ziel. der autonome, selbstbewusste, selbstgenügsame Mensch, der sich selbst verwirklicht. Leider hat dieses humanistische, weltliche Denken auch in großem Ausmaß oder haben sich christliche Seelsorge im großen Ausmaß von diesem Denken beeinflussen lassen. Christen, die sagen, wir müssen lernen, uns selbst zu lieben, bevor wir andere lieben können. Und sie zitieren sogar Schriftstellen außerhalb aus dem Kontext. Was sagt Jesus nicht, liebe deine Nächsten wie dich selbst? Das heißt, ich muss mich doch zuerst selbst lieben, bevor ich meine Nächsten lieben kann. Aber im Kontext sagt Jesus was ganz was anderes. Er sagt, liebe deine Nächsten, wie du dich selbst schon liebst. Jesus geht davon aus, dass wir uns selbst lieben. Das ist unser Problem, dass wir uns selbst zu sehr lieben, diese Selbstsucht in uns. Und Jesus sagt, die Lösung von unserem Problem ist, dass wir die Aufmerksamkeit von uns selbst auf unseren Nächsten richten. Epheser 5,29 sagt uns der Herr, niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es. Das ist die Wahrheit. Wir hassen uns nicht, wir lieben uns viel zu sehr. Ja, aber was ist mit den Leuten, die sich selbst hassen? Ich glaube, solche Leute gibt es nicht. Die sagen das nur. Das ist so eine Art von pervertierter Selbstsucht und pervertiertem Stolz. Leute, die sagen, ich bin so deprimiert, weil ich liebe mich nicht. Ich kann mich selbst nicht annehmen. Ich hasse mich. Ich bin zu hässlich, zu fett, zu dumm. Nein, wenn du dich wirklich hassen würdest, wärst du glücklich, dass du hässlich, fett und dumm bist. Denk mal drüber nach. Die Wahrheit ist, dieser Mensch ist total mit sich selbst beschäftigt, total in sich selbst verliebt und stolz. Er will der Schönste und Beste und Klügste sein, wie alle anderen. Und er will die Aufmerksamkeit von anderen haben und wenn es nur Mitleid ist. Manche Menschen gehen sogar so weit, die zerstören sich selbst, weil sie es anderen heimzahlen wollen, weil die sie verletzt haben. Ja, deswegen sollen die sehen, was es mir angetan hat. Und manche Menschen, die setzen wirklich alles dran, sich selbst zu zerstören. Aber ich glaube wieder nicht, weil sie sich selbst hassen, sondern wieder aus selbstsüchtigen Motiven, weil sie es anderen heimzahlen wollen oder ähnliche Motive. Versinken im Selbstmitleid, sind total mit sich selbst beschäftigt. Die Welt sagt, finde dich selbst. Gott sagt, wenn du dich selbst findest, wirst du nicht mögen, was du findest. Du wirst nämlich einen Sünder finden. Die Welt sagt, verwirkliche dich selbst. Gott sagt, wenn du das tust, dann wirst du dich selbst und die Leute um dich herum zerstören. Sprüche 14,12, da heißt es, da ist ein Weg, der einem Menschen gerade erscheint, aber zuletzt sind es Wege des Todes. Die Welt sagt, lebe deine Lust aus. Gott sagt uns in Jakobus 1,15, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Die Welt sagt, liebe dich selbst. Gott sagt uns hier in diesen Versen, die wir hier durchnehmen, verleugne dich selbst. Stirb dir selbst und liebe Gott und deinen Nächsten. Die Welt sagt, jeder ist sich selbst der Nächste. Denk an dich selbst. Die Bibel sagt, das ist das größte Problem, das ich habe. Ich denke viel zu viel an mich, die meiste Zeit. Und ich denke, ihr denkt die meiste Zeit an mich. Sollte das zumindest tun. Die Welt sagt, mein Leben gehört mir. Gott sagt uns im 1. Korinther 6,20, ihr seid um einen Preis erkauft worden. Ihr gehört nicht euch selbst. Und deswegen sagt er, verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Die Welt sagt, ich selbst bin, worum sich alles dreht. Und wenn ich alles erreiche, was ich will, dann bin ich glücklich. Dieser autonome, der sich selbst verwirklichende Mensch, das ist der glückliche Mensch. Gott sagt, nein. Das ist ein armer Mensch, ist ein Tor. Und unsere Erfahrung bestätigt es. Ich meine, diese Menschen, die alles erreichen, was sie wollen, die alles kriegen, was sie wollen, die sich alles leisten können, was sie wollen. Und trotzdem sind sie deprimiert, sind kaputt, sind leer. Paulus sagt, das Leben ist für mich Christus. Das Leben ist für mich Christus. Seht ihr im Vers 25, wenn jemand sein Leben erretten will, wird er es verlieren. Wenn aber jemand sein Leben verliert um meinetwillen, wird er es finden. Das ist wirklich Leben. Nur in Beziehung mit Gott. Und ein Leben für Gott. Das ist ein Leben, das es wert ist, wirklich Leben genannt zu werden. Glück und wirklich tiefe innere Erfüllung, das wird nur in der Selbstaufgabe an Gott und in einem Leben für Jesus Christus gefunden. Sozusagen ein Nebenprodukt, wie ich schon oft gesagt habe, von dem, dass wir ihm nachfolgen und in ihm aufgehen, ihm hingegeben sind. Paulus sagt, das Leben ist für mich Christus und Sterben ist Gewinn. Das Leben ist für mich Christus und Sterben ist Gewinn, weil dann habe ich noch mehr von ihm. Paulus sagt, alles andere, meine Selbstgerechtigkeit, mein Eigenleben ohne ihn, alles Autonome, all das, was ich unabhängig von ihm tue, alles, was seinen Platz einnimmt, alles, was nicht von ihm inspiriert ist, das ist Verlust. Es macht mich ärmer, es beraubt mich. Wir haben keine Vorstellung, glaube ich, welche Fülle der Herr für uns hat, schon hier in diesem Leben. Er hat uns kein einfaches Leben verheißen oder ein Leben ohne Schmerzen. Nee, er sagt, wir sollen uns selbst verleugnen und sterben. Das ist was weh tut, was nicht einfach ist. Aber er hat ein Leben in Fülle für uns hier. Ein Leben voll mit seiner Gegenwart, voll seinem Frieden, voll seiner Freude, voll seinem Segen. Ein Leben mit Sinn und Zweck. Ein Leben, was es wirklich wert ist, gelebt zu werden. Das Traurige ist, wir vermissen das oft, weil wir ihm nicht voll hingegeben sind. Erfahren diese Dinge nicht. Diese tiefe Freude, diesen Frieden, der das Überstehen, das Verstehen übersteigt. Das Traurige ist, wir vermissen oft gar nicht, was wir nicht kennen. Wir geben uns selbst nicht voll hin und halten uns dadurch selbst arm, geistlich gesehen. Mann, ich bete, dass der Herr uns zumindest einen Hunger danach in unser Herz gibt. Klingt paradox, aber es ist wahr. Wenn du dein Leben retten willst, wenn du für dich selbst lebst, dann wirst du es verlieren. Nicht nur dein ewiges Leben, das du verloren gehen wirst, sondern auch in diesem Leben. Du wirst arm sein, du wirst leer sein. Aber auf der anderen Seite, wenn du dich selbst verleugnest und wenn du dich Jesus hingibst und voll für ihn lebst und ihm und deinem Nächsten dienst, dann wirst du ein erfülltes und ein reiches Leben haben. Nicht unbedingt einfach, aber ein erfülltes und ein reiches Leben haben. Schon hier in dieser Welt und man in alle Ewigkeit. Vers 27, denn der Sohn des Menschen wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters und mit seinen Engeln, und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun. Jesus wird wiederkommen. Und er wird die Seinen belohnen für das, was sie für ihn getan haben. Aber die, die ihn abgelehnt haben, die wird er richten für ihre Sünde. Vers 28, wahrlich, ich sage euch, es sind einige von denen, die hier stehen, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie den Sohn des Menschen haben kommen sehen in seinem Reich. Manche sagen, es ist hier die Rede von Jesu kommen im Gericht gegen die Juden, die ihn abgelehnt haben. Das ist 70 nach Christus passiert, als die Römer Jerusalem und den Tempel zerstört haben, so wie Jesus das prophezeit hat. Es wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Sie sehen es hier als Prophezeit des Gerichtshandeln und dass dieses prophezeite Gerichtshandeln das Zeichen ist, dass er seine Herrschaft angetreten hat. Andere sagen, lies einfach weiter die nächsten paar Verse. Sich diese Prophezeiung erfüllt in den nächsten Versen. In der Verklärung Jesu, wo Jesus vor den Augen seiner Jünger verwandelt wurde und sie haben ihn gesehen in seinem verherrlichten Zustand. Ich möchte zum Abschluss noch einen Brief vorlesen. Ein Brief von einem amerikanischen Studenten, der sich in Mexiko zum Kommunismus bekehrt hat. Und das Wort bekehrt ist das richtige Wort in dem Zusammenhang. Kommunismus ist wirklich eine falsche Religion. Wenn wir es genauer betrachten, eine Perversion des Christentums. Aber darauf will ich heute nicht näher eingehen. Aber dieser amerikanische Student, der sich zum Kommunismus bekehrt hat, schreibt einen Brief an seine Verlobte und erklärte, warum er ihre Verlobung auflösen muss. Er schreibt: Wir Kommunisten haben eine hohe Zahl an Gefallenen. Wir sind diejenigen, die verleumdet und ausgelacht und von ihren Jobs entlassen werden und in denen das Leben auf jede andere Art so unangenehm wie möglich gemacht wird. Ein bestimmter Prozentsatz von uns wird getötet oder eingesperrt. Wir leben in praktischer Armut. Wir zahlen der Partei von unserem Verdienst jeden Pfennig zurück, den wir nicht für das absolut Lebensnotwendige brauchen. Wir Kommunisten haben keine Zeit und kein Geld für viele Kinofilme oder Konzerte oder T-Bone Steaks oder anständige Häuser oder neue Autos. Wir sind als Fanatiker beschrieben worden. Wir sind Fanatiker. Unser Leben wird von einem großen Faktor überschattet, dem Kampf für den Weltkommunismus. Wir Kommunisten haben eine Lebensphilosophie, die keine Geldsumme kaufen kann. Wir haben einen Zweck, der es wert ist, dafür zu kämpfen, einen Sinn für unser Leben. Wir ordnen unser armseliges Selbst einer großen Bewegung der Menschheit unter. Und wenn unser persönliches Leben hart oder unsere Egos zu leiden scheinen für die Unterordnung unter die Partei, werden wir ausreichend entlohnt durch die Tatsache, dass jeder von uns etwas Kleines beiträgt für etwas Neues und Wahres und Besseres für die Menschheit. Die kommunistische Sache ist mein Leben, mein Unternehmen, meine Religion, mein Hobby, mein Schatz, meine Frau und Konkubine, mein Brot und mein Fleisch. Ich arbeite daran am Tag und träume davon in der Nacht. Ihr Einfluss auf mich wächst und nimmt nicht ab mit der Zeit. Daher kann ich keine Freundschaft oder Liebesbeziehung haben, nicht einmal ein Gespräch führen, ohne es mit dieser Kraft, die mich führt und mein Leben antreibt, in Verbindung zu bringen. Ich bewerte Menschen, Bücher, Ansichten und Taten danach, wie sie die kommunistische Sache beeinflussen und nach ihrer Einstellung ihr gegenüber. Ich bin bereits im Gefängnis gewesen wegen meiner Ansichten und falls es notwendig ist, bin ich bereit, dafür vor ein Erschießungskommando zu treten. Mann, das fordert mich heraus. Sie schreibt ein Anhänger einer falschen humanistischen Religion, die das nicht wird halten können, was sie verspricht. Das sollte uns herausfordern. Ich meine, wir kennen den wahren und den lebendigen Gott. Wir kennen den einzigen, für den es wirklich wert ist, für ihn zu leben und zu sterben. Wie viel mehr sollten wir so eine Hingabe, so eine Einstellung haben? Lass uns es zu Herzen nehmen und in die Praxis umsetzen, was Jesus uns heute zu sagen hat. Wenn jemand mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wenn jemand sein Leben erretten will, wird er es verlieren. Aber wenn jemand sein Leben verliert, um meinetwillen, wird er es finden. Lass uns beten.